Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure ModeratorInnen von Niere to go. Bestimmt erinnert ihr euch noch an unsere Folge Vaskulitis, Gefäße in Flammen mit der großartigen Professor Kirsten de Groot. Die habt ihr noch nicht gehört? Dann legen wir euch die wärmstens ans Herz, denn danach seid ihr auf dem richtigen Stand und bereit für Vaskulitis 2.0. Wir wollen nämlich heute mal wieder ein Thema zum zweiten Mal behandeln, weil sich einfach in der Nephrologie so viel tut. Mit unserem heutigen Experten, Professor Andreas Kronbichler, ist es Zeit für ein Update. Wir werden ein wenig auf die neue Leitlinie eingehen, aber vor allem wollen wir hören, ob wir vielleicht bald eine neue Ära in der Behandlung der ankerassoziierten Vaskulitiden einleiten können und das Feuer in den Gefäßen vielleicht gezielter und smarter löschen können. Stichwort KT-Zelltherapie, genetische Signatur und vieles mehr. Andreas, ein herzliches Willkommen heute nach Villingen-Schwenningen und nicht nach Tirol, wo du sonst ja zu Hause bist. Du warst zur Fortbildung im Nephrologischen Zentrum, da hat sich das Team bestimmt sehr gefreut. Ja, ich heiße dich willkommen im Podcast und stell dich doch gerne nochmal persönlich vor.
Ja, mein Name ist Andreas Kronbichler, bin Direktor der Klinik für Innere Medizin 4, Nephrologie und Hypertensiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Österreich, man kann es hören, dass ich kein deutscher Staatsbürger bin, glaube ich. Will ich auch nicht verstehen. Und leite die Abteilung seit 1.10. letzten Jahres. Habe da eine große Fußstapfen übernommen von Professor Gerhard Mayer, der ja weit über die österreichische Grenze hinweg bekannt ist und war. Und der jetzt als Rektor auch die Medizinische Universität Innsbruck führt. Mein Steckenpferd ist die Autoimmunologie, aber ich habe inzwischen auch meine Liebe für die chronischen Nierenerkrankungen gefunden. Und es ist schön, dass ihr zwei, die Kirsten de Groot erwähnt habt, die ich gerade vor kurzem in Frankfurt getroffen habe und die auch für mich so ein gewisses Role Model war als junger Assistent. Also ich kann mich erinnern, ich habe in Jena in Deutschland angefangen zu arbeiten und sie war da auch mit der Marion Haubitz zum Vortrag und es ist schon sehr spektakulär, was beide, also die Marion und die Kirsten, für Deutschland und für die Vaskulitis vor allem auch geleistet haben und deshalb Chapeau auch an die Kirsten de Groot und ich kann mir vorstellen, dass die Episode sehr, sehr gut ist.
Ja, jetzt bist du in der Nephrologie sozusagen in deiner Heimatstadt gelandet, zumindest in deiner Heimatregion. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Willst du uns vielleicht nochmal kurz durch den Weg nehmen, den du gegangen bist? Du warst ja auch durchaus mal auf dem Sprung nach UK und hast das dann wieder überlegt, dass in Österreich doch netter ist. Nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen mit, wie das so gelaufen ist für dich.
Naja, viele würden das als Nomaden bezeichnen, glaube ich. Also ich habe nach meinem Medizinstudium, wo ich gewusst habe, ich möchte Nephrologie machen, bin ich nach Jena gekommen und habe da einen sehr, sehr guten Mentor kennengelernt, den Professor Martin Busch, der exzellenter Kliniker ist und ein sehr netter Mensch. Uns verbindet inzwischen seit 15 Jahren eine sehr enge Freundschaft und immer wenn er auf Durchfahrt ist nach Südtirol, versuchen wir uns zu treffen und er ist auch zu meiner 40er-Feier gekommen. Und deshalb war das eine super Zeit. Dann bin ich nach Innsbruck zurückgekehrt und bin dann 2014, 15 für ein Jahr als Research Fellow zum ersten Mal nach Cambridge gegangen. Das war vor Brexit und vor Brexit war alles gut oder alles besser und habe das Leben dort sehr genossen. Also unter anderem halt auch die Freizeit mit Freunden und sehr vielen internationalen Kollegen. Und auch natürlich Fußball in England ist ein großes Thema. Ich bin auch ein passionierter Fußballfan. Und bin dann zurückgekehrt nach Innsbruck und habe eine gewisse Sinnkrise gehabt, weil natürlich, wenn du aus einer forschungsstarken Institution kommst und wieder zurück zu Ultraschall, zur stationären Arbeit, war das sehr schwierig. Habe mir aber dann durchgekämpft und habe dann im Jahr 2021, also vielleicht nicht das beste Zeitpunkt im Leben, vor allem Covid-bedingt, ein Angebot bekommen, als Oberarzt in England, also in Cambridge zu arbeiten, das ich dann angenommen habe. Und die Zeit nach Brexit hat sich nicht so brillant angefühlt. Also von Immigrationsprozess bis hin zur Freundlichkeit von Menschen, also abseits der Arbeit, das hat sich nicht richtig angefühlt und dann habe ich eigentlich versucht, möglichst schnell wieder zurückzukommen. Auch unter anderem, ich habe gerade mit dem Bernd darüber geredet, habe ich probiert, auch in Deutschland Fuß zu fassen, was mir nie so wirklich gelungen ist bis dato. Und bin dann sehr froh gewesen, wie dann dieser Bewerbungsprozess in Innsbruck, der doch sehr kompetitiv auch war, positiv ausgegangen ist. Das war natürlich letztes Jahr ein großer Stress. Die Nephrologie ist natürlich das beste Fach, das es gibt. Dazu stehe ich und ich habe heute gerade davor ein Presseinterview der Medizinischen Universität gehabt und es ist immer spannend über Errungenschaften der Nephrologie, über die Fortschritte und die Zukunft natürlich zu reden. Und gewisse Themen, die relevant sind, werden wir heute besprechen. Stichwort CAR-T-Zell-Therapie ist doch ein Thema, das uns auch in der Nephrologie in naher Zukunft wahrscheinlich begegnen wird.
Jetzt bist du Klinikdirektor. Das ändert ja im Leben schon ein bisschen was, ne? Weil der Blickwinkel der Kolleginnen und Kollegen verändert sich plötzlich vom vielleicht freundschaftlichen Miteinander zu, er kann mir jetzt doch sagen, was ich morgen machen muss. Ja, das ist ja schon unter Umständen auch ein Schritt. Und natürlich auch der Aufgabenbereich ist ganz anders. Wie hast du das empfunden? Wie viel mehr machst du jetzt bürokratische Dinge? Wie viel Freiheit, sag ich mal? Das ist ja oft ein großes Thema, wenn wir hier mit renommierten Nephrologinnen und Nephrologen sprechen. Wie viel Gestaltungsfreiheit hast du an der Hand tatsächlich?
Naja, es sind gute Punkte. Im Prinzip, was natürlich deutlich mehr wird, ist die Bürokratie. Natürlich auch die ganze finanzielle Situation ist auch in Österreich nicht mehr brillant. Das heißt, viel Spielraum dahingehend besteht nicht. Man probiert natürlich punktuell die Abteilung so zu entwickeln, wie man das haben will. Das heißt, Spezialisierung vorantreiben. Das ist sehr wichtig. Ich glaube auch, da braucht es auch neue Incentives auf verschiedenen Standorten, auch bei uns. Natürlich ist der Schritt ein anderer. Man hat dann eine eigene Sekretärin, man bekommt dann halt verschiedene Anfragen, die man nicht einmal gewusst hat, dass es sowas gibt. Also zum Beispiel habe ich ein Gutachten zur Staatsbürgerschaft abgeben müssen, was ich mir gedacht habe, wieso und warum. Aber selbst dafür braucht man ab und zu wissenschaftliche Gutachter. Und solche Sachen kommen halt auf einen zu. Und die sind mitunter spaßig, so wie das, aber es sind natürlich auch viele Sachen dabei, wo man sich sehr ärgern kann und wo man sehr viel Geduld braucht. Aber ich glaube, Bernd, du kennst das auch sehr gut. Es hat nicht immer nur diese Sunny Sides des Chefseins. Glaube ich, das ist utopisch. Und ich glaube, es gibt halt Tage, die besser sind und es gibt Tage, wo man sich einfach denkt, ja okay, wieso macht man das eigentlich? Nichtsdestotrotz ist es momentan noch so, dass ich sehr, sehr viel Forschung selber machen muss, beziehungsweise halt in die Forschungsvorhaben sehr aktiv integriert bin und will die Abteilung breiter aufstellen. Natürlich war die Autoimmunität immer so ein gewisses Steckenpferd. Ich habe aber probiert, auch durchaus die Wissenschaft breiter zu sehen. Und wir versuchen jetzt punktuell auch mit Gefäßchirurgie, Transplantationsmedizin, aber auch mit Dermatologie, HNO und so weiter zu intensivieren, um die Abteilung weiterzuentwickeln und wirklich auf breiten Füßen aufzustellen. Und dafür braucht es schon ein bisschen mehr Manpower und motivierte Jugend.
Also ich finde es total gut, wie ehrlich du das erzählst, weil genau, es ist halt mal hervorragend und mal gibt es auch Tage, die eben nicht so gut Sinn und das mit den auf breiten Beinen aufstellen, da wollte ich dich noch mal ein bisschen genauer fragen. Du findest ja auch internationale Kooperation, Entschuldigung, sehr wichtig, hast aber schon angedeutet, dass eben so Sachen wie der Brexit schon auch hinderlich sein können. Wie können wir denn auch, wenn so manche Staatsoberhäupter momentan nicht so uns da in die Karten spielen, was die internationale Forschungskooperation angeht, da trotzdem irgendwie was erreichen und warum ist es vielleicht so bei seltenen Erkrankungen gerade besonders wichtig?
Naja, ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Ich glaube, Donald Trump ist natürlich ein spezieller Fall. Was natürlich schwierig ist für uns Nephrologen, ist, dass solche Institutionen wie die NIH, also National Institute of Health, und auch die FDA extrem untergraben werden. Also die FDA-Mitarbeiter, die zum Beispiel für die Nephrologie zuständig sind, haben ein Teilnahmeverbot in Präsenz bei Meetings. Auch die NIH-Mitarbeiter haben meines Wissens noch ein Reiseverbot. Also das untergräbt eigentlich schon die Wissenschaft so in den Grundmanifesten. Nichtsdestotrotz ist es und war es immer so mein Anliegen, Wissenschaft gerade bei seltenen Erkrankungen, also es ist ein globales Thema zu sehen. Das heißt, immer die Hand auch nach China, nach Japan auch mitunter. Bernd kennt das von der Apharese, ist sehr schwierig zu kollaborieren, aber nichtsdestotrotz muss man die Hände ausstrecken. Und gerade, was jetzt für uns sehr, sehr wichtig ist, ist Lateinamerika als Markt auch ein bisschen zu fördern und fordern. Da gibt es sehr, sehr viele sehr, sehr gute Nephrologinnen, vor allem Nephrologinnen, die auch gute Wissenschaft machen. Und wie auch bei chinesischen Kollegen ist es oft so, dass halt die großen Journale oft hier mit zweierlei Maß messen und natürlich nur die Big Names haben wollen, weil die halt die Zitierungen treiben. Nichtsdestotrotz ist es wichtig und auch Afrika muss man natürlich pro futuro viel mehr fördern und fordern. Und da gibt es wirklich super Nephrologen, Nephrologinnen, die auch hier diese Kollaborationen stärken können. Das heißt, die Nephrologie muss man sicher global sehen. Auch die Studien, gerade in der Lupusnephritis zum Beispiel, werden ja auch global gemacht. Und wenn wir gerade über Obinutuzumab reden, die Regency-Studie hat hauptsächlich oder sehr großteils eigentlich in Lateinamerika, vor allem Argentinien, Brasilien und so weiter, rekrutiert. Also man sieht schon, dass hier diese globale Involvierung wesentlich ist und dass man hier natürlich auch für Datenanalysen und größere Kohorten auch diese Länder inkludieren muss. Amerika wird schwieriger werden, ist auch natürlich von Pharmaunternehmen her wahrscheinlich immer schwieriger. Deshalb muss man sich da wahrscheinlich auch in die Emerging Markets begeben.
Ja, das ist ein spannender Einblick, den du da gibst. Und wenn wir jetzt vom Internationalen nochmal zurück eben zum eigenen Haus und ganz regional gehen. Nachwuchsförderung, guter, engagierter, qualifizierter Nachwuchs ist wichtig, das hast du schon angesprochen, damit man da Exzellenz weiter haben kann in den nephrologischen Abteilungen. Wie versuchst du denn da konkret, was bei dir in der Abteilung positiv zu beeinflussen? Und der Nachwuchs wird ja immer weiblicher. Wie kann man für Frauen besonders die Weichen stellen?
Naja, das ist eine gute Frage, Daniela. Im Prinzip ist es so, dass natürlich die Nachwuchsförderung das Wesentliche ist. Ich stelle mir selber jetzt die Frage, wie man natürlich die besten Köpfe auch für die Nephrologie begeistern kann, weil das bis dato bei uns oft so war, dass die halt motiviert sind, oft in die Kardiologie gegangen sind und die Kardiologen chronisch eigentlich die motiviertesten Mitarbeiterinnen engagiert haben. Und ich will natürlich da irgendwo interferieren und auch für uns Leute gewinnen, die einerseits halt Klinik machen, also wirklich arbeiten sozusagen, und andererseits auch dieses wissenschaftliche Interesse haben. Das ist schwierig, da muss man natürlich den Spagat auch zu Familienplanung dann natürlich sehen. Und einer meiner Mentoren in England, der Professor David Chain, hat eigentlich ein rein weibliches Team unter sich oder mit ihm arbeitend sozusagen, weil das sind alle Oberärzte. Und da habe ich gelernt, dass wenn du halt so quasi auch diese Familienzeit, also mehrere Kinder und Karenzen mitträgst, dass du eigentlich die loyalsten Mitarbeiter und die besten Mitarbeiter ausbilden kannst. Das heißt, das ist natürlich sehr wichtig und das wird auch für die Zukunft essentiell. Bei uns ist vor Ort jetzt natürlich so, dass es Strukturen gibt, die so etwas eigentlich nicht so fördern. Also wir haben zum Beispiel jetzt von einem der Arbeitgeber bei uns so, dass wenn jemand ausscheidet, hast du 3 Monate Ausschreibungsverbot. Das heißt, dass du Karenzstellen und so weiter vorerst nicht ausschreiben darfst. Du findest dann auch niemanden, der sich auf eine Karenzstelle bewirbt. Ja. Das heißt, dass natürlich viele Institutsleiter bevorzugt Männer nehmen, weil sie wissen, dass die halt nie ausscheiden und dass man solche Stellen nicht ausschreiben muss. Das muss man natürlich vermeiden und verhindern wollen und da sind wir dahinter, weil natürlich für uns, wenn man die Abteilungsstruktur bei uns sieht, sieht man eigentlich sehr, sehr viele Männer und wenige Frauen, was gegen den internationalen Trend der Nephrologie ist und das müssen wir natürlich auch pro futuro ändern.
Bloß für mein Verständnis, bedeutet das, dass wenn jetzt eine Frau in den Mutterschutz geht, ich weiß nicht, wie die Regularien in Österreich eben sind, dass die tatsächlich raus müssen aus ihrer Stelle, dass, oder dieses Thema Elternzeit, ist das was, was in Österreich wahrscheinlich ja schon staatlich gefördert wird? Das heißt, die müssen ja eigentlich ihren Arbeitsplatz nicht, sagen wir mal, ausgrund irgendwelcher Vorgaben verlassen und ihr müsstet eigentlich es managen, dass die einfach den Platz auch behalten und dann sagen, ja, ich rechne mir auch eine gute Chance aus, zurückzukommen, oder?
Ja, natürlich, das ist alles sehr protegiert und ist auch gut so. Also man hat 12 Monate bezahlte Elternzeit in Österreich und man kann 24 Monate machen. Das, auf das ich angesprochen habe, ist, dass wenn jemand halt in Karenz geht, dass man 3 Monate warten muss, bis man diese Stelle dann vorübergehend wieder ausschreibt. Das heißt, für 9 Monate oder so oder eventuell sogar kürzer findet man natürlich niemanden, der das macht. Ja, 12 Monate ist schon das absolute Minimum, dass jemand halt kommt und dann halt hofft, dass halt irgendeine andere Stelle frei wird. Bei uns sind die Strukturen sehr rigide und es kommt dann die Frage auch noch. Und die Klinik Innsbruck wirbt eigentlich mit dem Slogan arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das heißt, es ist sehr wenig Fluktuation, weil jeder will dort leben. Ja. Und das macht es nicht einfacher. Das heißt, summa summarum ist Frauenförderung natürlich ein wesentliches Thema und es ist nicht nur irgendwas, was man so hinschreibt, sondern was ich auch lebe. Und ich hoffe schon, dass wir in der Zukunft viele motivierte weibliche Mitarbeiterinnen haben werden.
Ja, wichtig ist, Zukunftsthema oder eigentlich Gegenwartsthema. Vielleicht nochmal ganz kurz, Tirol, Berge, wie viel Zeit hast du, um sozusagen wirklich deinem Hobby Klettern nachzugehen oder jetzt im Winter Skifahren zu gehen?
Na, Klettern ist nicht mein Hobby, weil ich latent Höhenangst habe, aber ich bin ein passionierter Wanderer, also mit Berggipfel. Und das ist zunehmend ein Problem, weil ich viel zu viel unterwegs bin. Im Winter Skitouren und Skifahren ist wichtig und das geht schon mitunter. Wir haben auch Nachtmöglichkeiten und mit nächsten Jahr werden wir einige Tage unter der Woche so blockieren, wo ich zumindest vormittags keine Termine entgegennehme und dann die eher freien Pisten genieße, weil so am Wochenende ist es oft zu überlaufen.
Ja, guter Plan auf jeden Fall.
Ja, sehr guter Plan. Und jetzt wollen wir euch natürlich das versprochene Update zur Ankervaskulitis geben. Da wollen wir zuerst etwas zu den wichtigsten Änderungen in der neuen KDIGO-Leitlinie hören und dann auf die neuesten vielversprechenden, vielleicht auch zukünftigen Therapieansätze eingehen. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten 2, 3 Änderungen in der neuen Leitlinie, die vielleicht auch tatsächlich das tägliche Vorgehen in der Betreuung von Patientinnen beeinflussen? Oder ist da überhaupt irgendwas, was dein aktuelles Vorgehen beeinflusst hat?
KDIGO hat natürlich eine sehr globale Perspektive. Und wichtig ist, dass natürlich Avacopan im Update natürlich eine zentralere Rolle eingenommen hat. Es ist eine tolle Substanz, die natürlich für viele Patientinnen wirklich ein Gamechanger ist. Andererseits ist es auch wichtig, dass man zumindest noch die Möglichkeit hat, laut Guidelines einen Plasma-Austausch zu machen, wo ich sehr stark widerspreche und wir haben das auch im Rahmen des Vortrags so erläutert, ist diese zentrale Rolle nach wie vor von Azathioprin in der Haltungstherapie. Und auch wenn man so quasi Präferenz Rituximab Cyclophosphamid sieht in KDIGO, steht da halt noch Rituximab abhängig von der Möglichkeit, das zu geben. Und da geht es vor allem um die Preisfrage. Nur die Preisfrage von Rituximab ist inzwischen keine valide mehr, weil wir da von Infusionskosten, also zumindest Medikament von 100, 200 Euro reden. Und das ist natürlich deutlich einfacher in der Applikation ist wie Cyclophosphamid. Also grundsätzlich gesundheitsökonomisch gibt es kein Argument mehr, nicht Rituximab abzugeben. Deshalb, das hätte ich mir schon gedacht, dass man auch noch ändern kann, ja.
Jetzt vielleicht nochmal Avacopan. Klar, das waren natürlich ja tolle Studiendaten mit der Limitierung 52 Wochen. War ja mal diskutiert worden, dass man auch mehr Daten braucht über das Thema Erhaltungstherapie. Und im Moment steht man ja nach den 52 Wochen eher etwas begossen da und braucht ein Alternativkonzept oder vielleicht auch keines, weil man sagen kann, gut, mache ich eine andere Erhaltungsvariante. Wie ist da dein Blick drauf? Und gibt es vielleicht Patientinnen und Patienten, die besonders davon profitieren, dass man jetzt wirklich 52 Wochen Avacopan macht? Im Normalfall würde man ja sagen, ich induziere und dann bin ich irgendwo, sagen wir mal, mit Steroiden bei 5 Milligramm nach Pexivas Low Dose und habe schon ein bisschen anders aufgestellte Immunsuppression.
Ja, im Prinzip, guter Punkt. Ich glaube, was wichtig ist, glaube ich, auch in der Verschreibung, ist, dass man die Studien auch liest und dann auch wenn es von Firmenseite oft so propagiert wird, aber wirklich nach 52 Wochen im Regelfall die Therapie beendet. Das hat natürlich auch Kostengründe. Die Substanz ist gut in der Induktionsphase und ist auch gut, gerade für uns Nephrologen, wenn es darum geht, die Nierenfunktion im ersten Jahr zu optimieren. Also die Daten für generell die 268 Patientinnen mit Nierenbeteiligung, die 100 Patienten mit einer EGFR unter 30 zu Baseline oder EGFR unter 20, das sind 50, sind sehr vielversprechend. Das heißt, das ist die erste Substanz, wo man sieht, dass die EGFR im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant zunimmt. Das ist auch das, was für uns relevant ist. Wir wissen, dass pro Milliliter GFR-Zunahme in den ersten 6 bis 12 Monate reduziert sich das Risiko für eine Dialysepflicht um 7 bis 8%. Also es sind relevante Daten und das sind auch die Patientinnen, die meines Erachtens am meisten von dieser Substanz profitieren. Und Praxis ist entgegen der Advocat-Studie schon, dass man halt auch Rituximab in der Haltungstherapie gibt. Also das spricht dann dafür, dass man halt nach 6, 12, 18 und 24 Monaten halt nochmal Rituximab gibt. Das heißt, da braucht man auch nicht unbedingt Avacopan im Regelfall, beziehungsweise auch Corticosteroide.
Ein Punkt, der schon länger in den Hintergrund gerückt ist, vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen, ist ja der Plasma-Austausch. Und wir haben gesehen, dass einfach der Benefit nicht so hoch ist, dass es schon auch vielleicht ein erhöhtes Infektionsrisiko geben könnte. Denkst du, dass da vielleicht auch ein Grund sein könnte, dass einfach der Antikörpertiter nicht schnell genug geklärt wird? Und ist da jetzt vielleicht auch analog ein bisschen zur Behandlung der antikörpervermittelten Abstoßungsreaktion vielleicht auch im Lifidase im Gespräch? Oder ja, muss man das in Erwägung ziehen? Spaltet das vielleicht die IgGs schneller oder was ist da deine Meinung dazu?
Ja, die ANCA-assoziierte Vaskulitis ist grundsätzlich anders wie die Anti-GBM-Erkrankung. Das heißt, dass die Antikörper vermutlich schon krankheitsinduzierend sind, aber nicht so quasi eine komplette Antikörper-Clearance zwingend notwendig ist. Das heißt, dass es keine guten Daten gibt, die zum Beispiel zeigen, dass der Antikörper-Titer mit der Schwere der Erkrankung korreliert. Und deshalb, glaube ich, ist es ein bisschen anders. Natürlich muss man sagen, dass Studien zum Plasma-Austausch schwierig zu designen sind. Bexivas hat natürlich die Limitation, dass 7 das Maximum waren und die halt innerhalb der ersten 2 Wochen. Und wahrscheinlich hätte man halt täglichen Plasma-Austausch machen sollen, um schneller halt die Inflammation runterzubekommen. Aber das ist alles hypothetisch. Es ist eine riesen Studie mit 704 Patienten. Und man muss sagen, dass die Kohorte, die halt inkludiert wurde, wahrscheinlich nicht die richtige war. Wahrscheinlich war die Nierenfunktion noch zu gut. Eventuell waren zu wenige dabei, die halt schwer krank waren. Viele haben wahrscheinlich auch die halt intensivpflichtig waren, halt außerhalb der Studie behandelt, die halt an den Plasma-Austausch glauben und so weiter und so fort. Also man hat sicherlich die Schwachpunkte. Nichtsdestotrotz muss man uns vergegenwärtigen, dass 704 Patienten bei einer seltenen Erkrankung ein massives Undertaking war. Also die Studie ist doch 6 Jahre gelaufen und ein Bexivas 2 wird es nicht mehr geben. Das heißt, der Plasmaaustausch ist für die Allgemeinheit wahrscheinlich gestorben, für einzelne Patienten durchaus noch relevant. Im Lifidase ist ein guter Punkt. Ich war sehr überrascht, vor Weihnachten zu lesen, dass die Good-IDES-2-Studie negativ ist. Das heißt, im Lifidase bei Anti-GBM-Erkrankung wird nicht zugelassen werden. Und das ist spannend, weil man gesehen hat, dass die Standard-of-Care-Gruppe, also Plasmaaustausch, Cyclophosphamid, Cortison, eigentlich eine deutlich bessere Prognose gehabt hat als historisch berichtet. Das heißt, wenn wir unsere Waffen sozusagen für die Anti-GBM-Erkrankung gut einsetzen, dass wir auch diese Erkrankung besser behandeln können, was sehr spannend ist eigentlich, ja.
Ist ja wie immer das rechtzeitige Erkennen. Aber vielleicht, du hast nochmal Pexivas erwähnt und hast ja da auch einen guten Blick drauf. Wir haben ja so ein bisschen das Problem, was die Daniela gerade schon gesagt hat, Antikörper entfernen ist ja das eine. Jetzt wissen wir, dass Komplement, das Netz eine wesentliche Bedeutung haben. Und da spielt es vielleicht ja auch eine Rolle, wie man den Plasma-Austausch macht. Also sprich, gebe ich einfach nur Humanalbumin oder gebe ich eben Fresh Frozen? Hast du da einen Blick drauf, wie das in Pexivas gemacht wurde? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es überwiegend gegen Humanalbumin gewesen ist und weniger sozusagen Fresh Frozen, was einerseits Verträglichkeit vielleicht besser macht, aber auf der anderen Seite natürlich nicht die Möglichkeit bietet, dass genau diese Komplementkaskade und all das wieder vielleicht dereguliert wird.
Ja, ist ein guter Punkt. Wir machen vor allem am Zentrum Fresh Frozen Plasma auch und nehmen das sehr viel her. Bexivas war meines Wissens noch wirklich großteils gegen Humanalbumin. Aber ich habe die Daten auch nicht im Kopf, aber ich glaube, du liegst da richtig.
Ja, also wir halten fest, einer quasi besonderen Patientengruppe würdest du auch sagen, also pulmonale Hämorrhagien, RPGN, viele frische Halbmonde im Biopsat, da ist der Plasmaaustausch immer noch eine Behandlungsoption, oder?
Genau so ist es. Man muss das individuell mit dem Patienten besprechen. Wir haben vorher auch darüber diskutiert, gerade wenn jetzt jemanden vor einem hast, der jung ist, 20 bis 40, wo man einfach sagt, okay, man hat noch das ganze Leben vor sich, man will die Dialyse vermeiden und man will auf diesen frühen Effekt EGFR-Verbesserung bauen, dann glaube ich, kann man das schon diskutieren, gerade wenn sich jemand mit einem Kreatinin über 5,7 präsentiert, so wie auch in MIPEX das dargestellt ist. Also die Patienten, ja, würde man schon noch überlegen, zu Plasma separieren. Das ist ein sehr kontroversielles Thema und wird eigentlich auf sehr, sehr vielen Konferenzen sehr aggressiv auch diskutiert. Es gibt sehr viele Verfechter und es gibt, glaube ich, auch eine Gruppe zumindest sehr prominent, die sehr stark dagegen ist und die immer aufsteht und sagt so quasi, wir leben hinterm Mond nach der Bexivas-Studie, weil da gibt es keine Indikation mehr. Aber das ist halt so. Und ich glaube, dass man da sehr viel individualisiert noch machen kann. Aber meiner Meinung nach ist es nicht kein totes Thema.
Ja. Jetzt machst du ja viel auch genetische Aspekte. Vaskulitis, Immunnephrologie ist ja dein Thema. Wo steht man da mit dem Erkenntnisstand, was jetzt speziell Ankervaskulitiden angeht? Gibt es da aus deiner Sicht Hinweise, warum, sag mal, die Distribution der Krankheitsbilder so ist, wie sie ist, warum auch alte Patientinnen und Patienten da öfter betroffen werden oder im Hinblick auf eben halt Therapiefraktarität oder Rezidivneigung?
Also Genetik ist nicht mein Steckenpferd, aber es gibt einige sehr gute Arbeiten. Also eine davon ist im New England Journal publiziert worden, also die erste große GWAS-Untersuchung. Und die hat gezeigt, dass nicht der klinische Phänotyp, also sprich Granulomatose mit Polyangitis gegenüber mikroskopischer Polyangitis, sondern eher der Anker-Serotyp, also Proteinase 3, und Myeloperoxidase besser mit der Genetik korrelieren. Die Erkrankung ist polygenetisch. Es gibt ungefähr eine familiäre Häufung, die zweifach ist. Das heißt, die Genetik allein ist jetzt kein großer Risikofaktor. Für beide gilt Assoziation mit Klasse 2 MHC. Für die Proteinase 3 Ankervaskulitis ist noch eine Assoziation mit Proteinase 3 und auch mit Serpin A1, also das kodiert für Alpha-1-Antitrypsin, und da gibt es sehr gute Daten dafür eigentlich schon seit Jahrzehnten. Was spannend ist und wo eine Arbeitsgruppe aus Italien und England dazu geforscht hat, ist, wenn du Rituximab-Versager untersuchst und dann so Single Nucleotide Polymorphism anschaust, dass die Leute, die früher B-Zell-Population häufig eine Variante im BAF haben, was wahrscheinlich dann für die B-Cell-Recovery zuständig ist oder halt eine inkomplette Depletion von peripheren B-Zellen. Und die Leute haben halt häufiger einen refraktären Verlauf. Das ist eigentlich so das, was klinisch so relevant ist und was wichtig ist. Und die Franzosen haben viel so Pharmakodynamik und pharmakogenetische Untersuchungen gemacht und haben dann halt geschaut auf Rituximab oder Antirituximab-Serumspiegel. Und da sieht man auch, dass es gewisse Assoziationen mit refraktären Verlauf gibt. Und das ist durchaus sehr spannend.
Du hast schon angesprochen, die Refraktarität, und dass es auch vielleicht Patientinnen gibt, die auf das Rituximab auch, was heißt Antikörper, aber doch eine gewisse Reaktion irgendwie entwickeln und dann Therapieversager im Verlauf werden. Könnten da die neueren monoklonalen Antikörper gegen CD20 wie Obinutuzumab eine Option darstellen, oder könnten das auch Erstlinientherapeutika werden? Wie siehst du da den Stellenwert oder wo ordnest du die ein?
Naja, das Problem ist, dass es keine Zulassungsstudie für Obi geben wird, für die Ankervaskulitis. Es gibt kleinere Studien, die vor allem experimentelle Medizincharakter haben, wo man halt Single-Cell-RNA-Sequencing und so weiter macht und halt auch auf Anker-Negativität und so weiter setzt. Das kommt, aber das wird uns nur die Möglichkeit geben, zu sehen, dass es effektiv ist. Das kann man aber so auch sagen, Obi spielt bei uns in der Abteilung durchaus bei Rituximab refraktären oder inadäquat behandelten Patienten eine Rolle. Also wir haben bei Lupus und Membranösa es schon eingesetzt und es wirkt exzellent, muss man sagen, bei den meisten Patienten. Also es ist definitiv die bessere Substanz. Für die Ankervaskulitis wird es nicht zugelassen werden, und es ist natürlich auch eine gewisse Preisfrage, weil es ist ungefähr 10-mal so teuer. Es ist nicht extrem exorbitant teuer, aber es ist trotzdem deutlich teurer wie das Rituximab.
Also Sonderantrag für einzelne Patientinnen, viel weiter schreiben für uns.
Genau. Jetzt, wenn man noch ein bisschen weiter in die aktuelle Situation geht, dann müsste man ja, was die Therapie angeht, unbedingt über CAR-T-Zellen sprechen. Ja? Also da gibt es ja immer wieder mal jetzt Berichte in allen möglichen Krankheitsbildern, kann man sagen, über individuelle Heilversuche und auch bei den Vaskulitiden. Soll auch in Studiendesigns untersucht werden. Hast du da eine konkrete Idee für unsere ZuhörerInnen, was uns da erwarten wird, sagen wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren, nenne ich es jetzt mal?
Naja, ich glaube, die CAR-T-Cell-Therapie ist natürlich in aller Munde. Es gibt viele Erkrankungen, wo es durchaus Sinn macht, die klassisch Antikörper vermittelt sind. Und wo man eine gewisse Zeit hat, bis man die Therapie verabreicht. Bei der Ankervaskulitis ist es so, ist eine akute Erkrankung. Das heißt, die Sachen, wo man halt so quasi die Lymphozyten separiert und dann wieder versendet zum Editing und so weiter, die Zeit hat man nicht. Das heißt, dass man, wenn man keine CAR-T-Cells vor Ort produzieren kann, braucht man zu lange, um eigentlich das frühzeitig zu geben. Das heißt, man muss trotzdem mit Rituximab, Cyclophosphamid, Cortison, Avacopan, whatever therapieren, und der Schaden ist schon angerichtet. Für Patientinnen, die einen refraktären Verlauf haben, sprich halt einfach ein inadäquates Ansprechen auf alle Therapien oder die halt rezidivieren chronisch, da spielt es sicherlich eine gewisse Überlegung, das sind aber allerdings nicht viele. Also ich denke mal, dass die meisten Zentren maximal eine Handvoll davon haben. Das heißt, dass CAR-T-Cell-Therapie, so wie sie jetzt vorhanden sind, eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn sie dann so quasi auf the shelf kommen, dann wird es sicherlich eine andere Einstufung brauchen. Eventuell sind bispezifische Antikörper, also CD19-Depleter, CD3-Engager, vorerst eine sinnvollere Alternative. Diese machen allerdings schwere Nebenwirkungen auch. Hypogammaglobulinämie ist ein Problem und auch sie sind sehr teuer. Das heißt, das, denke ich, wird vorerst keine gute Lösung sein. Und dann ist es natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Wenn man es pharma-gestützt produziert, dann sind wir irgendwo bei 500.000 Therapiekosten. Und das ist natürlich gegenüber von Rituximab eigentlich wenig vertretbar, wenn man ehrlich ist. Ja,
ja, hochspezialisierte Therapie ist halt auch genau viel Aufwand. Kannst du uns da sagen, wenn man die quasi individualisiert, die CAR-T-Cells, wie lange dauert so ein Verfahren ungefähr?
Ich glaube, das ist innerhalb von ein paar Tagen abgeschlossen. Ich habe selber keine Erfahrungen damit. Allerdings sind unsere Hämatologen gut ausgerüstet und wir planen natürlich auch jetzt durchaus diese Therapien vor Ort zu produzieren und auch individualisierte Entscheidungen zu treffen und Patienten zu betreuen. Vor Ort Produktion kostet aktuell ungefähr 80.000 pro Patient, aber mit guten Kollaborationen wird dieser Preis wahrscheinlich auf 50.000 bald runterkommen. Das heißt, es ist dann wirklich überschaubar vom Preis her.
Wie so oft, ja. Wenn der technische Fortschritt kommt, geht der Preis runter und da kann man ja davon ausgehen, dass da auch noch Automatisierungspotenzial auch da ist, vermutlich. Ja,
ja, man braucht halt diese Produktionsstätten und es braucht halt Speziallabors. Das heißt, das ist natürlich der limitierende Faktor, ist natürlich die sichere Produktion von diesen CAR-Ts.
Und denkst du, dass da auch manche PatientInnen ganz besonders dann dafür geeignet wären oder können wir das überhaupt so schnell am Anfang erkennen, welcher Gruppe die angehören? Also du hast ja, glaube ich, auch mitgewirkt an dieser Definition von diesen vier Risikogruppen anhand der PEXIVAS-Daten, was ich immer so ein bisschen einfacher finde, wenn man sich merkt, Kreatinin über so und so viel, der Ausgangswert, als wenn man so einen Risikoscore im Internet berechnet und dann irgendwelche Werte eingibt. Kann man da sagen, dass eine gewisse Risikogruppe vielleicht eher geeignet ist für so einen individuellen Heilversuch?
Naja, im Prinzip, wie gesagt, also upfront ist es ganz schwierig und dann ist es oft so, dass die Leute, die beste Erholungspotenzial haben, sind eigentlich die jüngeren BA3-Anker-Positiven, die oft sehr schwer sie präsentieren, aber doch eine gute renale, aber auch generelle Erholungspotenzial zeigen. Wie gesagt, das Problem ist die Produktionszeit und dass man dann schon wirklich schwere Immunsuppression geben muss. Das ist anders wie natürlich bei Lupusnephritis, wo man ein bisschen Zeit hat sozusagen, die Niere eigentlich mitunter lange stabil bleibt und man dann halt auch die Zeit hat, dieses ganze Prozedere zu machen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Lymphodepletion auch massiv ist. Das heißt, das Anker, was Patienten, die halt 60, 70 sind, das muss man erst jemand zeigen, dass das wirklich sicher und dadurch halt auch für die Praxis taugt.
Ja, vielleicht nochmal, um das ein bisschen abzurunden. Du beschäftigst dich ja auch so mit Komplikationen und Vaskulitis hat ja natürlich die eine Seite des Rezidivs und der funktionellen Einschränkung, aber wir erkaufen uns ja, sagen wir mal, die Suppression des Krankheitsbilds mit dem doch relativ hohen Preis einer hohen Infektanfälligkeit und es versterben ja auch eine relevante Zahl von PatientInnen nach wie vor an diesen Komplikationen. Wie macht ihr Infektionsprophylaxe bei euren Vaskulitis-Patienten? Also Cotrim ist ja, sagen wir mal, unter Retux eine Standardtherapie. Macht ihr noch was Besonderes dazu? Macht ihr ein besonderes infektiologisches Screening? Wie handhabt ihr das im Alltag?
Im Prinzip ist es so, dass wir Cotrim eigentlich immer zur Induktionstherapie dazugeben, so wie es die meisten inzwischen machen, egal welches Immunsuppression wir verwenden. Und ich gebe so lange, bis die Corticosteroid-Dosis bei Null ist. Das ist bei uns so nach 4-5 Monaten und dann setze ich es ab. Rituximab alleine hat ein relativ geringes Infektionsrisiko. Allerdings, wenn man sich so retrospektive Analysen ansieht, und wir haben einige so in der Pipeline, sieht man nach wie vor, dass selbst die jüngeren Kohorten, also von 2015 aufwärts, die eigentlich hauptsächlich Rituximab erhalten haben, doch bis zu 30% schwere Infektionen haben, trotz Kreatinin von 1,8 im Schnitt. Das heißt, diese Population hat ein riesiges Infektionsproblem. Wichtig wäre natürlich auch dann die Prophylaxe mit Impfungen. Wir haben jetzt am Zentrum oder beginnen jetzt am Zentrum dann so Impfkarten auszuteilen für alle Patientinnen, also sprich CKD, Transplant, aber natürlich auch die Autoimmunitätspatientinnen, um denen klarzumachen, dass es eine Bandbreite an Impfungen braucht, angefangen natürlich von Influenza-Pneumokokken, aber auch RSV und, was auch wichtig ist, ist natürlich Herpes Zoster, weil es untergeht, aber es gibt Studiendaten, wo man gesehen hat, dass bei Ankervaskulitis innerhalb von 18 Monaten hat man 15% Zosterinfektionen. Das ist massiv. Und selbst wenn man eine abgeschwächte Impfantwort auf Rituximab hat, einen gewissen Benefit haben die Impfungen trotzdem. Also man hat da Studien gesehen aus Boston, die vor allem Covid-19 gezeigt haben, dass dieser T-Cell-Response erhalten ist. Das heißt, vor schweren Infektionen ist man wahrscheinlich geschützt und deshalb ist Impfen natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für uns auch.
Absolut, ja. Kann ich nur unterstreichen und unterstützen. Ist ein Thema, das ich auch schon eine Weile begleite und das ist völlig underscored und strukturelles Thema in unseren Fachbereichen, würde ich jetzt mal sagen, dass nicht immer klar ist, wer hat welche Verantwortlichkeiten oder übernimmt diese. Ja? Mhm. Also haben, glaube ich, wissen alle, aber wer übernimmt es bewusst, ist ein großes Thema. Ja.
Als Abteilungsleiter, glaube ich, Bernd, ist es nochmal eine andere Geschichte, weil eins der ersten Sachen, die machen haben müssen, war eine Begutachtung eines Falls, der halt eine Zosterinfektion als Transplantierter gehabt hat, den verschiedene Ärzte gesehen haben, inklusive meinerseits, und wir eigentlich nie darauf hingewiesen haben, dass Zoster eine Relevanz hat. Und ich glaube, das ist so Systematik, die bei uns im Alltag einfach sich einschleicht. Man sieht Patienten, man schaut aber nicht auf den Impfstatus. Und wenn man so standardisierte Impfbroschüren hat, die man halt so quasi an der Rezeption bekommt, kann der Patient machen, was er will, aber zumindest können wir dokumentieren, zu sagen, okay, wir haben darauf hingewiesen, dass jemand mit CKD doch eine Reihe von Impfungen braucht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und wir schreiben darüber, wir sprechen darüber, aber ich glaube, die Implementierung in die Praxis, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und ich glaube, da hapert es bei vielen, inklusive uns bis dato. Und das ist was geändert gehört.
Ja, weil es einfach eine relativ einfache Sache ist mit so einem hohen Nutzen. Also wir geben so viele Medikamente und so eine Prophylaxe mittels Impfung ist eigentlich ja eine einfachere, billige Sache für uns. Genau, man muss nur die Zeit irgendwie sich nehmen. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, beim Cotrim, gibt es denn einzelne PatientInnen, denen du über diese 4-5 Monate hinaus empfehlen würdest, das einzunehmen, bestimmte Konstellationen?
Sehr guter Punkt, ja, die mit schwerer pulmonaler Vorerkrankung, also ILD und so weiter, da muss man sich sehr gut überlegen, weil die natürlich nochmal ein deutlich höheres Risiko an Infektionen haben. Wir haben auch gezeigt, dass COPD-Patienten natürlich eine häufigere Infekt oder höhere Infektanfälligkeit haben. Also diese Patienten durchaus, danke für den Reminder, es ist ein guter Punkt.
Ja, das hatte ich in einem Vortrag von dir mal gehört und ich fand das nämlich total wichtig, weil mir das noch nicht so klar und bewusst war. Ja, und ich glaube aber, dann haben wir für heute schon total viel Neues gehört und ich bin schon gespannt, Ob wir uns vielleicht in einem Jahr schon wieder hören, ich weiß nicht. Denkst du, gibt es so viel Neues schon oder muss erst noch gut geforscht werden? Oder was ist dein Ausblick so für die nächsten ja, 1 bis 2 Jahre im Kurzzeitintervall?
Naja, wir haben einiges im Köcher, aber wahrscheinlich ist ja nächstes Jahr noch zu früh. Mhm. Vielleicht in einem Monat kann ich mehr sagen. Wir haben jetzt einen Vaskulitis-Workshop in Melbourne im Februar. Und dann wird sich da wieder sehr viel Neues präsentieren. Anti-GBM-Erkrankung ist natürlich, glaube ich, momentan so ein Hot Topic. Die Good-IDES-2-Studie wird dann irgendwann publiziert werden. Und wir arbeiten an den ersten Therapie-Recommendations. Also das ist dann sicherlich auch etwas, was rar ist, aber was doch sehr, sehr wichtig ist, weil es häufig zur Dialysepflicht führt.
Ja, ich glaube, das ist eine schöne Abrundung des ganzen Themas. Andreas, vielen Dank, dass du unser Gast warst heute, dass du auch in Villingen-Schwenningen warst. Wir sitzen ja hier am gleichen Schreibtisch, was eine Ausnahme ist, wenn wir Podcast aufnehmen, in aller Regel. Aber es war super. Ich glaube, wir haben für unsere ZuhörerInnen einen schönen aktualisierten Blick bekommen auf die Themen, die die Szene gerade bewegen, auch nochmal so ein bisschen mehr, wie standardisiert wir inzwischen in dem Bereich sind und auch diese Reflexion der Leitlinien. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es ist ein komplexes Krankheitsbild mit großer Heterogenität und von daher, glaube ich, kann man nur sagen, es ist an vielen Stellen trotzdem eine sehr individualisierbare Therapie und vor allem auch im Kontext mit den Patientinnen und Patienten und diesem ganz bunten Organbefall einfach ein sehr, sehr individuelles Krankheitsbild.
Absolut. Danke für die Möglichkeit.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Danke und dann sag mal Tschüss zu unseren Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.